Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Frank.
Hallo Helmut.
Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe ein Buch von Friedrich Schleiermacher mitgebracht. Über die Religion reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Das Buch ist 1799 erschienen, also jetzt schon 230 Jahre alt und lässt ein wenig aufhorchen, denn der Titel deutet genau auf das Thema, das uns ja auch immer wieder zusammenbringt in dieser Reihe Doppelblick. Es ist tatsächlich so, dass Schleiermacher schon recht früh erkannt hat, dass moderne Gesellschaft und die christliche Religion durchaus in einem konfliktären Verhältnis sein können. Und er formuliert als älterer Mensch, soll der Knoten der Geschichte so auseinandergehen? Das Christentum mit der Barbarei und die Wissenschaft mit dem Unglauben? Man sieht also, man könnte es als Untertitel von Doppelblick nehmen, schon 1830, der alte Schleiermacher hat so formuliert. Wer war Friedrich Schleiermacher? Er ist 1768 geboren, er hat Theologie studiert, hat in frühen Jahren auch genau in dieser Zeit der Schrift, über die wir heute reden, über die Religion, in dieser Zeit mit frühromantischen Kreisen verkehrt, mit Novalis, Rahel Varnhagen, Friedrich Schlegel. Er war also ein sehr munterer, aufnahmefähiger Geist, der die aktuellen Strömungen der damaligen Gesellschaft aufgenommen hat. Er ist nicht nur als Theologe bekannt geworden, er gilt so als einer der Väter der liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts. Er hat auch als Philosoph sehr deutliche Spuren hinterlassen. Er hat eine erste Platon-Übersetzung ins Deutsche vorgenommen. Er gilt als einer der Väter der Hermeneutik, einer durchaus respektablen philosophischen Richtung. Und er hat auch politisch gewirkt. Er war bei der preußischen Bildungsreform sehr aktiv mit Wilhelm von Humboldt. Er hat mit die Humboldt-Universität, die heutige Humboldt-Universität, damalige Universität zu Berlin, mitgegründet. Und auch im politischen Raum ist er durchaus mal aufgefallen als jemand, der nicht immer den Autoritäten folgte, sondern eben auch verfolgte, der damaligen Zeit eine Stimme gab. Dieser sehr vielfältige und vielseitige Friedrich Schleiermacher hat eben als frühes geniales Werk diese Schrift geschrieben über die Religion. Worum geht es in der Schrift? Es geht da um 5 Reden. Tatsächlich ist der Duktus so, dass Schleiermacher seine Lesenden anspricht als Freunde. Liebe Freunde, immer wieder ein aufmuntern und auch eine auffordernde Rede. In dieser ersten Rede gibt er so etwas wie eine Grundlegung menschlicher Kräfte, die den Menschen ausmachen. Wir neigen dazu, die Welt uns anzueignen und gleichzeitig sie auch zu erkunden und sie auf Abstand zu stellen. Die zweite Rede ist eine Rede über die Religion im engeren Sinne und sie ist eigentlich die vielleicht jetzt auch entscheidende für unser Gespräch. Schleiermacher lebte in einer Zeit, als die Theologie, als die Religion in zwei großen Strömungen präsentiert wurde. Auf der einen Seite gab es die doktrinäre Theologie, die vor allen Dingen darauf Wert legte, dass Religion etwas mit Wahrheit zu tun hat. Die wahre Lehre soll verkündet werden. Und also war die Theologie voller Aussagen, die letztlich thetisch waren, die versuchten genau zu beschreiben, was die Wahrheit der christlichen Religion sei. Eine zweite Strömung, die damals herrschte, war die, Religion auf Moral zu beziehen. Kant gilt sicherlich als einer derjenigen, die das sehr stark gemacht hat. Also weg von diesen Behauptungen über die Welt hin zu moralischen Aufforderungen. Und Schleiermacher, jedenfalls der frühe Schleiermacher, hat beide kritisch gesehen. Und so schreibt er: Das Wesen der Religion ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. Das heißt, er will der Religion eine eigene Provinz im Gemüt, in der Seele geben. Es ist nicht das Denken, es ist aber auch nicht das Handeln, also die Moral, sondern es sind Anschauung und Gefühl. Was ist Anschauen? Da findet er die Formulierung Anschauen des Universums. Ich bitte, befreundet euch mit diesem Begriff. Er ist der Angel meiner ganzen Rede. Er ist der allgemeinste und höchste Form der Religion. Also, das Anschauen des Universums meint tatsächlich, so kann man sich das vorstellen, das Anschauen des nächtlichen Sternenhimmels, also einer unendlichen Vielzahl von Sternen, denen gegenüber wir uns sehr klein und nur als Empfangende wahrnehmen. Und dieses Anschauen ist eben ein Kernelement der Religion, der religiösen Betätigung. Es gibt eine dritte Rede, da befasst er sich mit der Bildung. Wie kommt es zu einer religiösen Bildung? Eine vierte Rede zeigt auf, dass Religion immer auch mit Geselligkeit einhergeht, und da bespricht er, was die Rolle der Kirche ist. Und eine fünfte, wo er fragt, wie denn das Christentum im Konzert der Religionen zu verorten sei. Kind seiner Zeit sieht er im Christentum natürlich die richtige und wahre Religion. Aber sein Akzent liegt ja darauf, von wahren Aussagen ein Stück weit abzusehen, sondern danach zu fragen, was macht die Religion mit Anschauung und Gefühl? Eine Schrift die schon sehr alt ist, 8 Generationen mindestens, die seit dieser Zeit vergangen sind und gelebt haben. Und dennoch ist seine Schrift sehr gut zu lesen. Sie ist, ich denke mal, auch anregungsreich, und ich bin gespannt, was du aus ihr entnimmst.
Ja, vielen Dank, Frank, für diese einführende Zusammenfassung. Also, der Titel über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, spricht mich durchaus an. Wobei das mit dem Verachten aus meiner Sicht natürlich nicht persönlich gemeint ist, sondern als sachliche Kritik zu verstehen ist. Ja, Anschauung und Gefühl. Also, diese Begrifflichkeit, die zentral ist bei Schleiermacher, ich habe unser Gespräch ja zum Anlass genommen, mir auch die Reden genauer anzuschauen, diese zentrale Begrifflichkeit Sinn und Geschmack für das Unendliche, das ist ja das, worum es ihm geht und worin nach Schleiermacher der Kern der Religion liegt. Das ist eine Formulierung, die interessanterweise seit Jahren auch immer wieder etwa von Michael Schmidt-Salomon verwendet wird, der ja evolutionärer Humanist ist und auch als Religionskritiker hervorgetreten ist. Und zwar immer in dem Kontext, dass, naja, wenn Religion nur das ist, dann ist das ja gar nicht unsympathisch. Dann kann man das ja auch akzeptieren. Das ist sozusagen nicht der Gegner, ja, sondern das ist etwas, was man als säkularer Humanist oder als evolutionärer Humanist gut verstehen und auch teilen kann. Sinn und Geschmack für das Unendliche, das hat mit der menschlichen Situation im Kosmos zu tun. Also da deutet sich eine Brücke an über die Grenzen der Weltanschauungen hinweg. Aber ich muss schon kritisch nachfragen, wie tragfähig ist dieses Konzept? Schleiermacher betont, dass die Religion nicht vermischt werden soll und auch schon gar nicht hergeleitet werden kann aus Metaphysik einerseits und aus Moral andererseits. Das heißt, sie ist unabhängig zu denken nach Schleiermacher von Metaphysik und von Moral. Aber was heißt das in heutigen Begriffen? Das heißt doch, dass wir Empirie und Logik zum Verständnis und zur Erfassung der Welt einerseits haben, aber mit Religion nicht vermischen sollen, und Wertsetzungen, Ethik andererseits, und das soll man mit Religion auch nicht vermischen. Ja, aber ist es nicht so, dass alles, was uns im Leben betrifft, tatsächlich aus Logik und Empirie einerseits oder aus Wertsetzungen und der Suche nach geeigneten Mitteln zur Umsetzung andererseits besteht? So dass man fragen muss, wenn Religion weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun hat, was bleibt denn dann für Religion eigentlich übrig? Also, das wird ja positiv formuliert bei Schleiermacher. Du hattest diese Stelle auch zitiert, ich habe sie mir auch rausgeschrieben. Ihr der Religion nämlich eine eigene Provinz im Gemüte angehört, in welcher sie unumschränkt herrscht. Okay, also etwas Eigenes der Religion, ein Konzept der reinen Religion. wo sie unbeschränkt herrscht. Aber was ist das? Was bleibt da übrig? Da bleibt doch eigentlich nur eine Verzückung des Anschauens im Moment übrig. Und was hat das denn mit den sonstigen Dingen des Lebens zu tun? Also ist das nicht so weit abgelöst, dass man dann auch frech sagen kann, na, so relevant ist es auch nicht. Das ist doch nicht das, was man sonst mit Religion meint. Das ist doch ein attraktiv klingender, sympathischer, aber letztlich sehr dünner Religionsbegriff.
Ja, vielen Dank für diesen kritischen Kommentar. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass sehr viele Theologen im 19. Jahrhundert genau so reagiert haben. Sie haben also Schleiermacher vorgeworfen, einen doch nicht unerheblichen Subjektivismus, dass der sich auf das Empfinden von Menschen bezieht. Und es gibt auch sehr despektierliche Äußerungen, zum Beispiel von Hegel, der dann gesagt hat, mein Hund hat diese Fähigkeiten auch, die Schleiermacher nun den religiösen Menschen zuspricht. Und ja, tatsächlich ist eine Kritik angebracht, das würde ich zunächst mal vorab sagen. Ich würde aber gerne unterscheiden. Ich glaube, dass die Tendenz, die Richtung, auf die Schleiermacher weist, durchaus richtig ist. Es gibt tatsächlich mehr als Werte und Fakten, was du gerade gesagt hast. Es gibt tatsächlich dieses Gespür für das Unendliche, die Intuition, die jetzt nicht mit Werten, mit moralischen Werten gleichzusetzen ist. Auch Kunstauffassung, was im Übrigen in dieser Schrift auch vorkommt, dass er Religion mit Kunst vergleicht, gerade im Bereich der Bildungsfragen. Also, dass in diesen Dingen durchaus etwas anklingt, was mehr ist als Fakten oder moralische Werte. Und dieses Mehr beschreibt er. Wo man ihn kritisieren muss, auch aus theologischer Perspektive, ist, dass er nahelegt, es ginge allein um diese Geschmacksfragen, um das, was sich nicht als Moral oder als Faktenaussage beschreiben lässt. Und dann kommt man tatsächlich auch relativ leicht in eine sehr dünne und schwache Beschreibung von Religion. Da würde ich auch meinen, dass man ihn kritisieren muss. Also wir kommen an diesem Konflikt, der uns beide ja auch immer wieder miteinander ins Gespräch kommen lässt, an diesem Konflikt kommen wir nicht vorbei. Also wir werden auch über Fragen der Weltdeutung reden müssen, wenn man über Religion redet. Wir werden auch über Wertorientierung reden müssen. Nur, dass er diesen anderen Aspekt stark macht und sagt, ja, selbst wenn wir alle Werte und alle Fakten sozusagen berücksichtigen würden, ist eine entscheidende Dimension der Religion noch nicht erkannt. Dies finde ich wichtig.
Ja, gut. Also die eine kritische Nachfrage bezieht sich darauf, welche Auswirkungen so ein Religionsverständnis hat. Eine andere Nachfrage wäre, wie verbindlich ist dann Religion eigentlich noch? Denn einerseits, ja, sympathisch, tolerant klingend, sagt er ja, dass es ganz unterschiedliche Wege dieser Erfassung des Religiösen gibt. Also er will da keine Dogmatik, er will den Leuten nicht vorschreiben, wie sie Gott zu verehren haben oder so. Aber andererseits möchte er ja schon, dass bei allem Subjektivismus sozusagen das Ganze des Universums im Blick bleibt. Also da klingt eine gewünschte Verbindlichkeit an, aber wie will er die eigentlich einlösen? Ich denke, was ihm auch vorgeworfen wurde, nicht ganz ohne Grund, ist, dass das ganze Konzept offen ist für Pantheismus, dass man im Grunde überall Göttliches sehen und finden kann. Und kluge Leute haben ja mal gesagt, der Pantheismus ist letztlich eine höfliche Form des Atheismus. Also wenn Gott überall drin steckt und das begrifflich nichts mehr unterscheidet, dann ist es sozusagen isomorph, also strukturgleich, Gott einfach aus den Beschreibungen wegzulassen. Und ich denke, das hat man ihm ja auch um die Ohren gehauen, dass er eben aufgrund dieses als schwach empfundenen Religionsbegriffes im Grunde genommen auf einer schiefen Ebene zum Atheismus agiert. Wie würdest du das denn sehen?
Ja, diesen Vorwurf kann man erheben. Ich sagte ja gerade, der Versuch, sich allein auf eine Provinz im Gemüt zu beziehen, die sich durch Gefühl und Anschauung beschreiben lässt und bitteschön Fakten und Weltbeschreibung außen vor zu lassen, der funktioniert tatsächlich nicht sehr gut, ist auch nicht sehr stringent. Ist auch schon im Übrigen bei Schleiermacher in dieser Schrift nicht stringent. In der fünften Rede fragt er ja danach, was ist denn sozusagen, wie man den Konzert der unterschiedlichen Religionen deuten soll. Und er kommt ja irgendwie dazu, dass das Christentum doch eine vornehmliche, eine vorherrschende Position hat. Ja, woher denn, wenn es denn nicht um auch Weltdeutung geht? Also kurz, da macht er sich zu einfach. Ich finde, wie gesagt, wichtig, dass er überhaupt darauf hinweist. Und angesichts der Tendenz, die durchaus auch heute herrscht, also heute redet man kaum noch über weltanschauliche Festlegungen, das wird komplett ausgeräumt, aber über Moral. Also heute sind christliche Aussagen fast eins zu eins mit moralischen Aussagen verbunden. Vollumfänglich und da nochmal darauf hinzuweisen, na, es gibt noch andere Dimensionen unseres Daseins. Wir Menschen bestehen eben nicht nur als handelnde und faktenlesende Wesen, sondern eben auch als empfindende, als intuitive, als Wesen, die in Atmosphären leben und dass diese nicht einfach trivial sind, sondern eben auch gedeutet werden wollen, das darauf hinzuweisen, hat er, glaube ich, eine große Tat getan.
Ja, das glaube ich schon, dass das eine gewisse Relevanz behalten hat. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass man, naja, einen Bezug sehen kann, der von Schleiermacher bis in die Postmoderne reicht. Wie komme ich drauf? Also im Zuge seiner letztlich toleranten Präsentation dessen, was Religion ausmachen soll, nach seiner Auffassung, kommt er gegen Ende der zweiten Rede, im Rahmen einer Argumentation unter anderem zu folgender Formulierung: Ihr werdet es für keine Lästerung halten, dass Glaube an Gott abhängt von der Richtung der Fantasie. Ja, also das heißt, der Einzelne darf sich da irgendwas ausdenken. Das klingt schon sehr nach Beliebigkeit. Und an einer anderen Stelle sagt er, so müsst ihr auch zugeben, dass eine Religion ohne Gott besser sein kann als eine andere mit Gott. Das heißt, er geht so weit, dass er den Gottesbegriff selbst ja sozusagen zur subjektiven Disposition stellt. Und das ist doch für die Theologie schon ein Problem, oder?
Ja, natürlich ist das ein Problem. Das Ringen und die Auseinandersetzung mit den schwer zu lösenden Herausforderungen, mit den Konflikten, die uns ja eben auch immer ins Gespräch bringen, man kann sich dem nicht entziehen. Und das aber versucht Schleiermacher mit diesen doch sehr zugespitzten Formulierungen. Man muss dazu sagen, auch die Person Friedrich Schleiermacher hat diese Position jetzt nicht durchgehalten. Die Position ist die des frühen Schleiermachers, also man muss sich vorstellen, nicht gerade mehr studentisch, aber doch ein sehr noch junger Theologe, der sozusagen in einer WG lebt, auch mit Friedrich Schlegel, einem der Köpfe der Frühromantik. Man hat wahrscheinlich jeden Tag da ein neues Gedicht geschrieben und war voller Elan, die Welt neu deuten zu können. Und da hat sich zu solchen Formulierungen hinreißen lassen, die er später nicht mehr aufgegriffen hat. Also er hat eine Glaubenslehre geschrieben, eine zweibändige große Glaubenslehre. Und da ist es wesentlich besser oder stärker abgesichert. Also da kommen diese sehr zugespitzten Formulierungen nicht mehr vor. Ich denke, als Impuls ist er wichtig, als Impuls darauf hinzuweisen, dass es mehr gibt, als was wir unter religiöser Moral oder religiöser Weltdeutung verstehen, dass es da noch andere Dimensionen gibt und dass man die nicht außen vor lassen darf. Also nicht der Versuch, Religion allein auf diese dritte Dimension zu beschränken, das glaube ich, kann nicht funktionieren. Es gibt immer auch Wirkungen auf Moral in der Religion, es gibt Wirkungen auf das Weltbild. Aber diese dritte Dimension dann noch eigenständig zu benennen und darauf hinzuweisen, dass sie nicht unwichtig ist, das ist schon bedeutend. Und das ist auch heute bedeutend. Also ich finde, was wir auch noch mal berücksichtigen sollten, ist, was heißt das denn für unser Gespräch, Doppelblick, humanistisch-christliche Perspektiven, wenn schon vor 230 Jahren jemand so formulieren konnte? Das zeigt doch, dass diese Anfrage ans Christentum eine ganz erhebliche Zähigkeit hat. Sowohl die kritische Anfrage, wie aber auch der Versuch des Christentums, sich immer wieder neu zu begründen. Also die Vorstellung, das ist jetzt eine Sache der letzten Generation, seit dem Ende des 20. Jahrhunderts bricht das auf und die Kirche vergeht. Also das ist doch sehr relativiert, wenn man bedenkt, dass jemand vor 230 Jahren schon so geschrieben hat.
Naja, gut. Also, dass es Religionskritik gibt, seit es Religion gibt, das scheint mir sehr klar. Und viele wichtige Gedanken sind tatsächlich älter als das Christentum. Ich erinnere an die Antike. Es gab Xenophanes und es gab Epikur. Und da können wir vielleicht in einer anderen Folge auch mal drüber reden. Und dass das Christentum immer auch so weit, dass ohne Gefahr für Leib und Leben möglich war, Kritiker auf den Plan gerufen hat, das kann ich natürlich nur begrüßen. Ich sehe im Fall von Schleiermacher natürlich auch, dass das gewissermaßen die Aufwallung in der Begeisterung einer frühromantischen Atmosphäre war, die da mitschwingt und die vielleicht manches etwas zu sehr aufgeblasen hat. Und du hast ja nun auch schon angedeutet, was ich ohnehin hätte fragen wollen, nämlich welche Relevanz des Ganzen du für heute siehst. Du sagst, das ist ein wichtiger Impuls, okay. Ich will noch mal nachschärfen, dass Schleiermacher unter anderem sagt, es geht eben gar nicht so sehr um den Gottesbegriff, es geht auch nicht ums Jenseits, also was viele Gläubige sicherlich zu seiner Zeit beschäftigt hat, und auch nicht um eine Unsterblichkeitshoffnung im Sinne eines ewig ausgedehnten Weiterlebens oder so. Da es steckt ja vieles Sympathische drin, insbesondere wendet er sich auch dagegen, dass die Leute sich einfach nur von der Kanzel herab belehren lassen und gleichsam Mitläufer eines Glaubens werden, den sie gar nicht empfinden, sondern es geht eben um sozusagen um das Selbsterleben und Selbstempfinden. Das ist schon alles ja ganz in Ordnung, aber nochmal auf die Gegenwart bezogen, wie würdest du das Spannungsfeld auflösen, dass man einerseits diese Intensität des Erlebens in den Mittelpunkt stellen kann, auch den Mitmenschen gegenüber, nachvollziehbar und sympathisch, dass aber andererseits doch sowas wie dogmatische Konturen dann verloren gehen? Also, wie siehst du die Aufgabe der Theologie in der Gegenwart? Würdest du sagen, naja, mit dieser etwas schiefen Ebene von Schleiermacher, da kann man dann eben auch zu einem Humanismus kommen und es geht eben auch ohne Gott. Und wenn die Leute eine Empfindsamkeit behalten, dann ist es schon in Ordnung. Oder würdest du nicht sagen, es muss dogmatische Einhegungen geben in irgendeiner Form?
Bevor ich jetzt direkt auf die Frage eingehe, vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu dem, was du zuvor gesagt hast. Ja klar, solange es Religionen gibt und seitdem es Religionen gibt, gab es immer auch eine implizite Religionskritik, das ist klar. Nur wir diskutieren ja die Zeit, unsere Zeit so und auch die Rolle der Kirche in der Gesellschaft so, dass wir von der Moderne sprechen, von Säkularisierungsprozessen, die eben mit der Moderne, mit der Aufklärung und dergleichen zu tun haben. Und da ist Schleiermacher schon sehr alt in dieser Perspektive, weil er halt
Okay.
einfach tatsächlich schon vor 230 Jahren ganz ähnliche Formulierungen gefunden hat. Zu der anderen Sache, ja, ich glaube schon, dass wir theologisch aufpassen müssen, wie wir argumentieren. Das habe ich im Übrigen in unseren Gesprächen in dieser Doppelblickreihe immer auch getan und auch dafür plädiert. Das macht es nicht so elegant und nicht so stark. Also man kann nicht dann leichthin sagen, aus A folgt B und aus B folgt C und damit habe ich ein in sich konsistentes und geschlossenes Weltbild. Aber darauf hinzuweisen, dass es sozusagen Brüche gibt in unserem Weltbild, dass auch ein säkulares, humanistisches Weltbild nicht einfach ein in sich geschlossenes, konsistentes ist. Und dass diese Brüche eben genau diese Bereiche sind, in denen auch religiöse Beschreibungsformen möglich sind. Nicht notwendig, nicht ableitbar, nicht deskriptiv ableitbar, aber dennoch möglich. Das halte ich für sehr wichtig. Und da ist durchaus dieser Schleiermacher-Ansatz meiner Ansicht nach sehr hilfreich. Also wenn wir in Museen gehen und es gibt diese Blockbuster-Ausstellungen großer Künstler und die Menschen strömen dorthin, das hat ja schon was Religiöses, dass man da meint, dass alle Menschen meinen, sie müssten diese Kunstwerke direkt gesehen haben. Also ich kann nur empfehlen, zur Mona Lisa in den Louvre zu gehen. Also das hat was von Pilgern, ja, also dass Menschen da dann zu dieser Ikone gehen und irgendwie einmal in die Nähe kommen und das hat dann eine Aura. Das zeigt, auch in unserer nüchternen, modernen Welt gibt es diese Erfahrungsdimension. Und auf die auch bezieht sich Religion. Und die Religion gibt dem einen Ausdruck. Man kann andere Ausdrücke finden, aber die Religion findet auch einen. Und der ist durchaus diskutabel, weil es eben nicht allein mit Fakten und Moral zu tun ist.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich kann mich dem Konzept der Wallfahrt nicht so richtig anschließen, auch nicht bei der Mona Lisa.
Tja.
Ich habe aber noch eine andere Nachfrage zu diesem für Schleiermacher zentralen Konzept des Anschauens des Universums. Also, es geht dabei ja nicht um die schiere Größe und nur um die Ausdehnung des Universums und auch nicht sozusagen um die große Masse, sondern um das Gefühl der darin steckenden Strukturiertheit. Um die Gesetze, sagt er an einer Stelle auch. Das scheint mir wichtig. Das stellt vielleicht einen gewissen Bezug dar zu dem, was man Einstein immer zuschreibt. Da wird ja auch gesagt, das sei eine Art von Religiosität. Ich würde auch sagen, das ist nicht der Kern des Religionsbegriffs, aber mit Schleiermacher lässt sich der Bezug vielleicht herstellen. Das ist sozusagen das Staunen über die Komplexität. Und damit verbinde ich eine Rückfrage. Würdest du sagen, dieses Staunen funktioniert nur dann, wenn man die Komplexität irgendwie ahnt und spürt, aber nicht rational nachvollziehen kann, nicht wirklich verstanden hat? Oder ist es nicht eher so, dass die Kompliziertheit und das Ineinandergreifen etwa auch der Lebensformen in der Ökologie, auf der Erde, in der Biosphäre und so weiter auch dann faszinierend bleibt, wenn man es zunehmend erforschen und verstehen kann. Also ich will darauf hinaus, dass oft in so einem etwas mystifizierenden Zugang dann gesagt wird, ja, das ist ja alles ganz toll und das Tolle daran ist, dass wir es nicht wirklich durchblicken, dass wir es nicht durchschauen und dass es größer ist als wir und so weiter. Wir hatten in der Folge über den Himmel auch über Ähnliches geredet. Und ich würde aber aufklärerisch dagegen setzen, dass das Faszinierende gerade ist, dass man Dinge erforschen und verstehen kann. Also sozusagen, wie würdest du dieses Anschauen des Universums in dieser Hinsicht einordnen?
Ja, vielen Dank für die Frage, weil ich glaube, die tatsächlich sehr präzise nochmal zeigt, dass es da auch Übergänge gibt, dass Religion eben nicht nur als ausgeformte, tradierte Religion existiert, sondern religiöse Elemente auch in sehr säkularen Kontexten durchaus existieren können. Ich glaube schon, dass das auch so ein wissenschaftlicher Eros, also sich ganz und gar auf diese Wirklichkeit einzulassen und ihr abzuringen, welche Strukturen sie ausmachen, dass das also mit sehr viel Erkenntniskraft und mit Wissen wollen verbunden, dass das eben auch eine Form ist, das Universum anzuschauen. Also anschauen ist nicht allein eine gefühlsmäßige Verzückung. Schleiermacher spricht ja auch von Anschauung und Gefühl. Also die Anschauung selber ist kein Gefühl, sondern ist ja gerade der Kontakt mit dem, was da draußen ist. Und das kann sich mit Wissen verbinden, es muss aber nicht sich mit Wissen verbinden. Und eines hat allerdings Anschauung schon. Anschauung hat auch etwa einen passiven Anteil. Also das hat dieses Gefühl dieser Ehrfurcht oder des, ich kann mich der Sache nicht bemächtigen. Also ich werde nicht zum Herrscher der Welt, indem ich alles durchschaue und indem ich alles mir zu eigen mache, sondern es bleibt immer etwas, dem ich ausgeliefert bin. Und das hat so einen Ehrfurchtsaspekt und einen Passivitätsaspekt. Schleiermacher selber hat ja diese Beschreibung von Religion des christlichen Glaubens später abgewandelt. Er hat in den späteren Schriften einen anderen zentralen Ausdruck gefunden, nämlich der schlechthändigen Abhängigkeit. Und da sieht man, also man kann sagen, man ist von dem Universum schlechthin abhängig, weil wir da nicht rauskommen und sozusagen dort verbunden sind. Man kann aber dies auch eben als eine durchaus dann passive Beschreibung der Welt sehen, also in der die Passivität eine gewisse Rolle spielt. Also
Ja,
insofern, ja, das ist nicht nur auf die Religion zu übertragen. Ich glaube, dass du auch Spuren davon in wissenschaftlichen, gerade eben vielleicht in dem Forschungsdrang große Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler findest.
Ja, und was du sagst, passt auch zu dem, was ich bei Schleiermacher über die Menschheit gelesen habe. Also er spricht ja nicht nur vom Universum, sondern er meint auch, dass seine Art von Religiosität so etwas wie ein Eingebundensein in die Menschheit mit sich bringt, wobei er aber ausdrücklich nicht möchte, dass man sozusagen mit dem überlegenen Gestus Mitmenschen erziehen zu wollen, weil man sieht, welche Stärken und Schwächen die haben und so weiter. Das soll man also nicht ausleben, meint er, sondern es geht gewissermaßen um ein liebevolles Zugehen auf die anderen Menschen, indem man jeweils wahrnimmt und anerkennt, was die Einzelnen schon können und wollen und so weiter. Also da ist auch so eine Art von demütiger Passivität, die natürlich mit Wohlgefühl einhergeht und ja, die aber, glaube ich, nicht als oberflächliche Spiritualität verstanden werden soll, oder? Das ist ja auch so eine gegenwärtige Strömung, dass Leute mit Religion verbinden. Sie wollen jetzt was erleben, was sie persönlich erfüllt und ne, das besucht man dann wie ein schönes Konzert und dann ist auch wieder gut oder so. Also so situativ und so letztlich oberflächlich konsumtiv ist das ja nun nicht gemeint bei Schleiermacher.
Ja, sicherlich nicht. Dennoch könnte man ihn so lesen und auch die Formulierung, die wir jetzt genannt haben, so missdeuten. Davor ist er auch wenig geschützt, der spätere Schleiermacher schon eher. Wobei auch der spätere Schleiermacher, das wurde dann auch natürlich in der Theologie breit diskutiert, gerne bereit war, bestimmte Traditionsbestände einfach mal so abzuwerten, also zum Beispiel Trinität oder so etwas. Da ist sozusagen Schleiermacher immer geneigt gewesen, auch so einen modernen oder einen neuzeitlichen Blick auf die christliche Tradition zu werfen. Ich finde ihn als Anreger neuer Formen Religion zu deuten, sehr, sehr wichtig. Als jemand, der vollgültig nun dargestellt hat, was denn das christliche Glaube sei oder was Religion sei, da wird man sicherlich Fragen stellen können. Da sind die Abgrenzungen, die er auch vornimmt, nicht so sonderlich hilfreich. Und ich glaube, es bleiben letztlich die Fragen, die wir uns immer auch wieder zusammenbringen. Welche weltanschauliche Rolle spielt hat die Religion und sie ist nicht wirkungslos auf Weltanschauung, sie ist auch nicht wirkungslos auf menschliches Handeln, auf moralische Vorstellungen. Und dann wiederum ist man in Bindungsfragen, die man füglich diskutieren und auch kritisieren kann. Ich denke, wir haben jetzt schon einige wichtige Punkte hervorgenommen. Es wird sicherlich noch weitere geben, die wir diskutieren können, vielleicht mit anderen Autoren.
Ja. Also ich bin auch soweit zufrieden mit unserem Gespräch über Schleiermacher. Ich hatte ja kritische Anfragen und ich habe gelernt, dass auch innerhalb der Geistesgeschichte der Theologie diese Anfragen schon wahrgenommen und auch verarbeitet wurden. Und also ja, unter den theologisch Denkenden ist Schleiermacher auch für Nichtgläubige nicht der unsympathischste. So möchte ich das mal zusammenfassen. Man kann sich gut mit ihm beschäftigen. Aber ich sehe natürlich manches etwas in eine andere Richtung verschoben als du. Aber der Austausch lohnt sich. Wir bleiben über diese Fragen im Gespräch.
Das tun wir. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Frank.
Tschüss, Helmut.